Vis-à-vis.
Sie war mehrmals in der Waldbühne zu Gast. Beim letzten Mal 2018 hat es vorher geschüttet. Aber dann haben Sie 3 Stunden durchgesungen. Was ist denn das Besondere bei Open Air?
Das einzige Pendant, was mir dazu einfällt, ist letztlich die Arena in Verona, wo ich selbst sowohl auf der Bühne als auch als Zuschauer schon sehr viele großartige Abende erlebt habe. Jeder weiß, was eine Live-Aufführung für eine Faszination ausstrahlt, die eben überhaupt nicht mit dem zu vergleichen ist, was ich zu Hause mit wie viel Technik auch immer bewerkstelligen kann. Und ich finde eben persönlich, und das geht mir eben vor allem auch als Performer auf der Bühne so, dass eine Veranstaltung, ein Konzert unter freiem Himmel einfach nochmal ein anderes Flair hat. Es passiert irgendwas mit uns allen, wenn wir da sitzen. Es ist einfach unglaublich schön unter freiem Himmel, die Düfte, die Vögel, der Wind, der Sternenhimmel, was auch immer das ist, was das ausmacht. Aber es hat irgendwas unglaublich Romantisches. Es verzaubert einen. Und wenn die Waldbühne sich von ihrer guten Seite zeigt, hat sie eben das Potenzial, einen zu verzaubern wie kaum etwas anderes. Und jeder, der dort großartige Konzerte erlebt hat, wird die sein Leben nicht vergessen.
Sie sind eher selten in Berlin. Sie sind ja geborener Münchner. Sie singen jetzt hier italienische Oper und Songs der 20er Jahre in der Waldbühne. Das Berliner Publikum ist ziemlich heterogen. Mal begeistert, mal kritisch. Sie kennen das Publikum auf der ganzen Welt. Was ist Ihnen da so an Unterschieden aufgefallen?
Ich denke jetzt an den asiatischen Raum, Japan oder Korea zum Beispiel. Gerade Korea ist extremst enthusiastisch. Die Leute brüllen und schreien und trampeln, sind also völlig aus dem Häuschen. Ganz anders, als wir das jetzt von Europa aus glauben würden. China ist ein bisschen schwierig, auch der arabische Raum, einfach weil dort, sagen wir mal, die Kultur des Ins-Theater-Gehens und sich etwas Anschauens prinzipiell einfach nicht gewachsen ist, sondern neu. Und man da einfach auch sieht, also in China ist man sozusagen Hunderten von Handys ausgeliefert, die einfach die ganze Zeit angehen und die schreiben und machen und tun, filmen wieder was oder unterhalten sich. Also es ist so wie ins Kino gehen oder einfach, wo man das Gefühl hat, ich sitze zu Hause auf dem Sofa und kann tun, was ich will. Aber jetzt abgesehen von diesen Spezialitäten muss man grundsätzlich sagen, natürlich habe ich nicht vor, auf der Waldbühne ein Publikum zu erziehen, das ist ja vollkommen klar. Ich will ja selber auch Spaß haben. Und dementsprechend sind die Titel, die dann dort kommen, halt auch etwas, wo das Publikum, ob musikalisch vorbelastet oder nicht, spontan positiv reagiert. Insofern muss zugeben, ich bin im Verhältnis zu Deutschland nicht sehr, sehr, sehr viel in Berlin, das ist richtig. Aber ich kann mich an keinen Abend erinnern, wo ich ein, wie soll man sagen, unangenehmes Empfinden gegenüber dem Publikum hatte in Berlin. Also deshalb, das ist zum Beispiel auch was völlig an mir vorübergegangen ist. Diese Reputation, die sich die Berliner offensichtlich erarbeitet haben. Mit Daniel Barenboim habe ich mal eine schöne Müllerin gemacht, wo er sich bemüßigt gefühlt hat, das Publikum, ob der vielen Huster zu Maße regeln. Und hat wirklich mittendrin plötzlich ganz böse geschaut. Ein Taschentuch rausgenommen und zum Publikum gemacht. Dann hat er es wieder eingesteckt und hat weitergespielt. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Publikum hinterher sozusagen die Punkteabzug gegeben hat für diese Aktion. Also insofern, meine Erfahrungen mit dem Berliner Publikum sind durchweg positiv.
Wie bereiten Sie sich, Herr Kaufmann, körperlich auf so einen Abend vor? Singen ist ja Hochleistungssport. Sie sind schlank. Sie sind sportlich, was machen Sie?
Ich sehe das als einen Beruf, der eher von der sportlichen Seite zu sehen ist. Natürlich muss man seine Texte lernen, natürlich muss man wissen, wann man einsetzt, das ist klar. Aber ich denke, dass die körperlichen Voraussetzungen sozusagen das Entscheidende sind. Dementsprechend gut schlafen, viel Wasser trinken, sich rechtzeitig einsingen, den Körper mit Übungen, Yoga ist da bei mir das Schlagwort sozusagen aufzuwärmen und zu erwecken, um dann der Stimme die entsprechende Unterstützung zu geben. Das ist das, was ich mache. Ich habe auch so eine Faszienrolle und versuche sozusagen die Rückenmuskulatur damit so ein bisschen bei Laune zu halten, weil das eben doch diese sogenannte Stütze, wie wir das im Sängerbereich nennen, erfordert eben eine sehr starke Muskulatur am Rücken. Und die wird eben, wenn man sehr viel singt, und es ist eben Gott sei Dank bei mir so, dass in normalen Phasen jeden zweiten oder dritten Tag eine Aufführung stattfindet irgendwo und zwischendurch eben die Proben sind. Das heißt, es gibt eigentlich kaum einen Tag, an dem ich nicht singe. Und dann hat eben der Körper keine Chance, sozusagen die Muskeln mal in Ruhe zu lassen. Und deshalb muss man versuchen, dran zu bleiben, dass die nicht irgendwann nicht mehr mitspielen wollen. Man trinkt auch während der Aufführung sehr viel, aber man muss wirklich im Laufe des Tages versuchen, viele Liter Wasser zu trinken, also etwa 4-5 Liter müssen das schon sein, damit eben auch die Schleimhäute und alles gut befeuchtet ist, weil das ist einer der schwierigsten oder unangenehmsten Momente, wenn man austrocknet sozusagen. Und gerade wenn man im Freien arbeitet, das ist vielleicht einer der schwierigsten Dinge. Es ist so, dass sich die Akustik verändert im Freien durch die unterschiedlichen Temperaturen und die unterschiedliche Luftfeuchtigkeit, die sich dadurch ergibt. Und das ist für einen selber, selbst wenn man Verstärkung hat und Monitore hat, muss man einfach damit leben, dass man seine Stimme plötzlich anders hört, weil es 8 Grad kälter ist, als es am Nachmittag war.
Wenn so ein Abend vorbei ist, genießen Sie sicher erstmal den Erfolg, aber es gibt doch bestimmt auch so Momente der Selbstkritik.
Ich will ja in dem Moment, in dem ich musiziere und auf der Bühne stehe, auch wirklich wahrhaftig dieser Mensch sein und versuchen, alles daran zu legen, dass die Emotionen und die Gefühlswelt der musikalischen Welt entspricht. Aber es ist eben so, dass das alles aufgezeichnet wird im Kopf und dass man dann hinterher in der Garderobe oder meistens erst zu Hause dann hergeht und sagt, ja, und dann war da und, ja, und holt man sich die Noten raus und sagt, hä, wie ist denn das passiert, wieso waren wir denn da nicht zusammen? Das ist halt alles sozusagen aufgezeichnet und muss irgendwie verarbeitet werden, aber wird natürlich nicht in dem Moment verarbeitet, wo es passiert, weil man da ja mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Grundsätzlich ist natürlich ein Stück, ein Abend, der nur mir gefällt und niemanden sonst, kein Erfolg. Das ist klar, auch wenn ich sozusagen sage, jetzt, heute habe ich, bam, alles richtig gemacht. Und das Publikum sieht es aber leider ganz anders. Dann habe ich wahrscheinlich meinen Beruf verfehlt, weil die Idee ist natürlich schon, dass ich selbst zufrieden bin und glücklich. Aber die Idee ist grundsätzlich von dieser Art der Veranstaltung, dass ich das Publikum unterhalte und nicht, dass ich mir selber hinterher auf die Schenkel klopfe.
Sie sind verheiratet mit einer Regisseurin. Regie, auch moderne, brauchen Opernsängerinnen und Sänger. Aber die Auswüchse des Regietheaters haben Sie immer kritisiert. So Stichwort bei mir immer Tristan im Altersheim. Warum?
Was ich sozusagen immer mal wieder dem Regietheater anprangere, dass man eben weniger Wert darauf legt, einen, so habe ich es jetzt definiert, Erfolg zu erzielen, sprich etwas, womit sich ein Publikum identifizieren kann, womit man mitleben kann, womit die Musik, für die wir das ganze Jahr machen, unterstützt wird, untermauert wird, sondern eben für die 3 Schenkelklopfer im Saal, die diesen dreifach verschachtelten Witz verstanden haben, weil sie schon die 35. Inszenierung dieses Stückes gesehen haben. Ich versuche immer zu verstehen, wann wir abgebogen sind und vergessen haben, dass das ein unterhaltendes Gewerbe ist, in dem wir arbeiten. Also in letzter Konsequenz kann man dann nur vorm leeren Saal spielen, weil man ja sozusagen so unabhängig und so frei und so neu und so radikal sein möchte, dass man ja letztlich von jedem Zuschauer, der in den Saal kommt, enttäuscht sein muss, weil dann habe ich es ja doch wieder für andere gemacht und nicht für mich selber. Manchmal kommt es einem ein bisschen so vor, das ist natürlich überspitzt, aber im Prinzip ist das ein sehr, sehr weites und langes Feld.
Sie singen das gesamte Opernrepertoire in der Waldbühne, Sie singen Songs der 20er Jahre, auch Nino Rota, der Pate, aber keine Schlager von heute. Warum eigentlich nicht?
Also ich habe natürlich nichts gegen Schlager von heute. Die Frage ist halt nur, was ist heute ein Schlager? Bin ich da in der Volksmusik oder bin ich in der Popmusik? Für mich ist die Qualität eines Schlagers daran zu bemessen, dass ich, ohne das Stück zu kennen, sofort in eine gewisse Stimmung versetzt werden kann und gleichzeitig die Melodie so eingängig ist, dass ich sie sofort nachempfinden kann. Und das sind 2 Kriterien, die, ich sag mal vorsichtig, immer weniger zu finden sind. Ich versuche immer zu erklären, was der Unterschied für mich zwischen Oper und Pop ist. Und ich muss sagen, es gibt natürlich Ausnahmen, auch da, das ist ganz klar. Ich kann nicht alles über einen Kamm scheren, das ist ja logisch. Aber ich denke mal, wenn ein Popsong der letzten 30 Jahre einen von uns bewegt, dann hat das fast immer damit zu tun, dass man diesen Song mit einem Ereignis verknüpft. Dass es also irgendeine Erinnerung gibt, irgendeine Vergangenheit. Da habe ich den zum ersten Mal gehört oder da war ich gerade in der Stimmung oder da habe ich die Frau kennengelernt, was auch immer das sein mag. Und das ist das Sentiment, was wir dabei empfinden. Also der Song selber ist in den wenigsten Fällen in der Lage, uns sofort in so eine Stimmung zu versetzen.
Und Verdi, Puccini?
Das ist einfach eine andere Art, auf der Klaviatur der Emotionen zu spielen, die so in der heutigen Zeit seinesgleichen sucht. Und das ist auch ein Grund dafür, warum wir eben heute immer noch die Stücke von vor 200 Jahren oder 150 oder 100 oder sogar älter noch spielen, weil sie eben genau so funktionieren. Weil es einfach Komponisten gab, wie ein Puccini beispielsweise, der einfach exakt gewusst hat, wie mache ich in 3 Minuten 20 ein solches Fass auf und mache es am Ende wieder zu. Und man ist nur fasziniert. Wie gibt's das? Das ist wirklich eine kleine Welt, die sich da öffnet. Und das ist etwas, was es eben heute leider immer weniger gibt.
Ganz anders ist es ja mit Musik aus den 20er Jahren. Ich küsse Ihre Hand, Madame, oder Veronika, der Lenz ist da.
Das ist ja eben, sagen wir mal, einer der großen Esprit-Faktoren der 20er Jahre. Dieses durch die Blume sagen, mit einem Lächeln, mit einem Charme, der uns heute vollkommen abhanden gekommen ist. Und trotzdem sehr deutlich. Also wenn man diese Texte sich durchliest, kann man ja manchmal schon erröten, weil man sagt, ist wirklich das gemeint, was ich vermute, das gemeint ist? Und trotzdem hat man es eben mit so einem unglaublich eleganten, gentlemanartigen Lächeln präsentiert, dass das alles möglich war. Dieses leicht Frivole sozusagen, was man da angefangen hat zu kultivieren, ist einfach unglaublich. Ich finde, dieser Charme, den diese Stücke versprühen, das ist einzigartig. Und drum wildere ich gerne in diesem Bereich. Ich habe ja auch schon ein ganzes Album davon aufgenommen und könnte noch 2 weitere aufnehmen, weil es so viele tolle Sachen gibt.
Ganz zum Schluss, bitte, Herr Kaufmann, wollen wir hier alle wissen, was sind denn Ihre Berliner Lieblingsorte?
Meine Berliner Lieblingsorte, um Gottes Willen. Ich kann mich an Orte erinnern, die ich gerne wieder zurück hätte. Ich bin in Tempelhof noch gelandet. Das fand ich sehr schön. Ich bin im Café Kranzler gesessen. Das fand ich auch sehr schön. Aber so ist halt die Zeit. Es geht weiter und mittlerweile lande auch ich in BER und habe mich dran gewöhnt.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.